Gerade stoße ich auf eine Frage, die ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Mein Kunde hat einen neuen Beruf. Muss ich das dem Versicherer melden?
Meine Mandantin ist seit 3 Jahren berufsunfähig. Darf sie was dazu verdienen?
Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit? Ist das wirklich ein Entweder-Oder?
Diese und jede Menge weiterer Fragen beschäftigen täglich viele Versicherungsvermittler. Wenn das auch bei dir so ist, dann bist du hier genau richtig. Egal ob Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten oder Unfallversicherung. Folge für Folge liefern wir in unserem Podcast Antworten zu allen deinen Fachfragen rund um die große Welt der Biometrie. Hier ist Biometrie to go, dein akustisches Nachschlagewerk von und mit der Bayerischen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biometrie to go. Mein Name ist Nadine und ich bin Biometrie-Spezialistin im Team der Bayerischen. Mit mir im Studio ist auch heute Panos. Hi Panos.
Hi Nadine, hallo zusammen.
Ja, Panos, eigentlich müssen wir hinzufügen, willkommen zur 3. Staffel. Ich freue mich, dass wir nun endlich wieder starten. Auch wenn wir bereits im Februar gelandet sind, wir waren ja schon auf vielen tollen Veranstaltungen. Im Januar, ja, sind wir einen Monat später, aber endlich wieder dabei.
Tatsächlich. Und mich fasziniert, ich finde es total unglaublich. Wir starten schon ins 3. Jahr unseres Podcasts. Das ist fantastisch.
Ja, genau. Und vor allen Dingen ist es dann, finde ich, auch mal wieder an der Zeit, ein großes Dankeschön auszusprechen an all unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch für alle die, die neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen.
Und auch nicht vergessen, wir wollen uns auch herzlichst bedanken für die vielen Themen, Fragen, Vorschläge, die ihr uns regelmäßig schickt. So, jetzt genug. Was haben wir heute auf unserer Agenda, Nadine?
Ja, da greife ich gerade mal zu dem, was du mir gesagt hast. Also ja, wir haben viele Fragen bekommen und viele davon können wir auch relativ schnell beantworten. Aber es gibt auch Fragen, die häufiger vorkommen und die auch deutlich intensiver sind von dem, was wir zurückgeben könnten. Und da möchte ich jetzt einfach mal starten und 3 Fragen, die wirklich, also beziehungsweise die kamen 3-mal vor, mal einfach hier reinschmeißen, mal gucken, was wir daraus machen. Anja aus Sachsen fragt uns: Hallo ihr Lieben, ich war neulich in einer Veranstaltung zu Gast und dort hat ein Referent erzählt, die Grundfähigkeitsversicherung ist keine Arbeitskraftversicherung. Da soll nun auch der BGH entsprechende Bestätigungen zugegeben haben. Ist das so richtig? Ich bin auf eure Antwort gespannt.
Oh, das wird eine lange Antwort, liebe Anja.
Gibst du, Panos, dir gefallen noch solche Fragen?
Das kann ich nicht abstreiten. Ja, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Vorab würde ich ja sagen, das war kein Urteil zu Grundfähigkeitenversicherung, aber aus der Urteilsbegründung, die sich im Übrigen auf, glaube ich, 33 Seiten erstreckt hatte, konnte man den einen oder anderen Hinweis eben zu der Produktart Grundfähigkeitenabsicherung herauslesen.
Möchtest du den Fall schildern? Worum ging es in diesem Urteil, Panos?
Wie gesagt, also es ging ja nicht direkt um die Grundfähigkeitenversicherung, sondern um eine andere Art der Absicherung. Man kennt ja solche Verträge unter dem Namen Multirente. Also die sind ja Kombiprodukte, die in einem Vertrag die Risiken Unfall, Organschäden, einige Grundfähigkeiten und auch die Pflegebedürftigkeit abdecken.
Diese Verträge sind aber nicht nach Art der Lebensversicherung kalkuliert, sondern gehören zu den Kompositsparten, oder?
Ja, ganz genau. Also sie sind ja Sachverträge sozusagen. Meistens mit einer Versicherungsdauer von 1 bis 3 Jahren werden sie abgeschlossen. Und sie werden immer automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn der Kunde oder der Versicherer nicht fristgerecht kündigt.
Okay, und wo genau war jetzt das Problem?
Der Versicherer, also ich glaube, den Namen kann man ja schon sagen, weil der stand ja auch explizit in der Urteilsbegründung. Es handelt sich um den Versicherer AXA, also die Kollegin von der AXA. Die hatten ja in der Vergangenheit so ein Multirentenprodukt. Und mit diesem Produkt konnte man eben 4 Leistungsfälle absichern, nämlich Unfall, Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit bestimmter Organe, also die sogenannten Organschäden, dann den Verlust einiger definierten Grundfähigkeiten und Pflegebedürftigkeit nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches. Solche Produkte, das ist jetzt kein exotisches Produkt sozusagen, solche Produkte kennt man schon von einigen Anbietern. So, im Jahr 2018 versendete dann die AXA an Tausenden von Kunden, also im BGH-Urteil spricht man von mehr als 17.000 Verträgen, hat also die AXA an Tausenden von Kunden Änderungskündigungen rausgeschickt. Änderungskündigung bedeutet in diesem Zusammenhang, lieber Kunde, du hast die Möglichkeit, das bestehende Vertragsverhältnis in ein anderes Produkt umzuwandeln. Und für den Fall, dass du dieses Angebot nicht annimmst, hat ja die AXA dann angekündigt, das Vertragsverhältnis zur nächsten Hauptfälligkeit zu kündigen. Dann ein paar Monate später, im Jahr 2019, hat ja die AXA nochmal freundlicherweise einen neuen Brief geschickt an dieselben Kunden und wies erneut auf die Möglichkeit des Wechsels darauf hin, die im Übrigen im Rahmen dieser Umstellungsaktion ohne erneute Gesundheitsprüfung erfolgen sollte, aber eben mit einer Erhöhung der Beiträge verbunden war. Das hat damals die Verbraucherzentrale Hamburg zu Anlass genommen und letztendlich geklagt. Nach Ansicht der Verbraucherschützer benachteiligten diese Kündigungen die Versicherungsnehmer unangemessen. Das ist jetzt die kurze Version, also man kann ja dieses Urteil schon finden und den genauen Verlauf geschildert bekommen. Das Landgericht hat die Klage der Verbraucherzentrale abgewiesen. Daraufhin landete die Sache beim Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht hat die AXA verurteilt. Die entsprechenden Klauseln sollen eine unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers darstellen. Sie sollen unwirksam sein, weil sie zum Nachteil der Versicherungsnehmer vom wesentlichen Grundgedanken eine gesetzliche Regelung abweichen. Gemeint ist die Regelung für diejenigen, die dann gerne irgendwas nachschauen wollen, die Regelung im Paragraph 177 des Versicherungsvertragsgesetz. Dieser Gedanke, dass für die Lebensversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung ein ordentliches Kündigungsrecht des Versicherers ausschließt, dieser Gedanke sei auch auf diese Verträge anzuwenden, das hat ja das Oberlandesgericht befunden. Die Richter sagten darüber hinaus, dass eine vergleichbare Interessenlage wie bei der BU vorlag, nämlich weil diese vier Leistungsfälle in ihrer konkreten Ausgestaltung Risiken analog Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit sehr weitgehend abdecken würden. Also, sagten die Richter, kein ordentliches Kündigungsrecht des Versicherers möglich. Der Versicherer, also die Kollegin von der AXA, gingen dann in Revision, also die Sache landete erwartungsgemäß beim vierten Senat des BGH.
Ja, spannend. Und was hat der BGH nun entschieden?
Wie gesagt, das Urteil ist ja sehr, sehr spannend. Er streckt sich auf 33 Seiten. Dann können ja die Leute gerne das downloaden. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Der BGH hat der AXA Recht gegeben. Die Kündigungen, so die Richter im vierten Senat, die stellten keine unangemessene Benachteiligung der Versicherungsnehmer dar und die waren dementsprechend wirksam. Das Produkt, und das ist jetzt mal der essentielle Punkt, das Produkt, worum es hier ging, ist nicht mit einer BU, ist nicht mit einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung vergleichbar.
Ja, und was hat das jetzt mit der Grundfähigkeitsversicherung zu tun?
Nun, jetzt rolle ich ein bisschen zurück. In der Berufsunfähigkeitsversicherung hat der Versicherer kein Recht zur ordentlichen Kündigung. Also der Versicherer kann nicht einfach so während der Vertragslaufzeit sagen, Mensch, die Verträge sind jetzt für mich nicht rentabel, ich kündige die BU-Verträge. Das geht nicht. Diese gesetzliche Regelung zu BU kann auch bei Verträgen angewendet werden, bei denen der Versicherer für eine dauerhafte Beeinträchtigung, Achtung, der Arbeitsfähigkeit eine Leistung verspricht. Dafür muss aber die Arbeits- oder die Erwerbsunfähigkeit des Kunden den Versicherungsfall unmittelbar auslösen. Und das ist eben, so die Richter des BGH, auf die Grundfähigkeitenversicherung, auf die Dread-Disease-Versicherung und auf die ganzen genannten Kombiprodukte nicht anwendbar.
Das ist eine klare Botschaft. Man kann die Grundfähigkeitsversicherung nicht als Arbeitskraftversicherung bewerben. Das klingt jetzt vielleicht nach Wortklauerei, ist es aber nicht.
Keineswegs. Wenn eine Grundfähigkeit verloren geht oder in der Dread Disease Versicherung eine schwere Erkrankung eintritt, kann das natürlich die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen und somit eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Versicherten auslösen. Aber eben nur kann. Es ist durchaus möglich, dass der Versicherte zwar eine versicherte Grundfähigkeit verloren hat, aber immer noch arbeitsfähig ist. Deswegen fällt die Grundfähigkeitenversicherung und auch die anderen genannten Produktarten, also Dread Disease, Multirenten, nicht unter diese Schutzregelung, die für die Berufsunfähigkeit und die Erwerbsunfähigkeitsversicherung gilt. Weil bei diesen Produkten, Grundfähigkeiten und Co., es ist nicht die Arbeitskraft versichert, sondern konkret definierte körperliche oder geistige Fähigkeiten.
Genau, ich betone nämlich auch immer wieder, dass die Grundfähigkeitsversicherung keine BU Light ist, da sie halt eben nach einem völlig anderen Prinzip funktioniert.
Und damit liegst du vollkommen richtig. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben in diesem Podcast das Thema Grundfähigkeiten schon besprochen. Das ist die Folge 9. Gerne nochmal reinhören. Arbeitskraftabsicherung bedeutet, der Kunde verliert seine Arbeitskraft infolge Krankheit oder Unfalls. Und das löst die Leistung aus der abgeschlossenen Versicherung aus. Wenn das nicht der Fall ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, handelt es sich nicht um eine Arbeitskraftabsicherung. Punkt. Diesen essentiellen Unterschied sollten Vermittlerinnen und Vermittler deutlich kommunizieren und dokumentieren. Das Thema ist nämlich nicht trivial und kann unter Umständen die Vermittlerin und den Vermittler auch angreifbar machen.
Ja, spannend. Vielleicht sollten wir das Thema doch nochmal in einer weiteren Folge vertiefen. Was meinst du?
Das denke ich auch. Dann können wir auch was zum Thema Beratungsfehler in diesem Kontext sagen und wie man sie auch vermeiden kann.
Ja, perfekt. Dann machen wir das doch so. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 33. Folge Biometrie to go. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfiehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, gebt uns auch gerne euer Feedback und sendet uns eure Fragen. Zum Abschied von mir wieder ein liebes Danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören, einfach dranbleiben. Bis bald.